sich das der eine oder andere vielleicht sagt, echt, stimmt es? Die sich da vielleicht verschrieben. Glaube heißt auch zweifeln, heißt nicht Glaube eben nicht zweifeln. Manche haben vielleicht Hebräer 11 im Kopf, das heißt, der Glaube ist aber eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wisst ihr es jetzt? Glaube und Zweifel, gehört es zusammen? Oder ist nicht ein Glaube, der ideale Glaube, der keine Zweifel mehr hat? Ist es nicht eher so, dass wir sagen müssten, wir müssen irgendwie gucken, dass wir alle Zweifel irgendwann doch mal auf die Seite gelegt haben und geklärt haben, sodass es keinen Zweifel mehr gibt, sondern dass wir einen starken Glauben haben, einen großen Glauben haben. Was ist damit? Spannendes Thema, finde ich, nämlich Glaube heißt auch zweifeln. Und was ist Zweifel eigentlich? Gerade wenn wir über Glaubenszweifel reden, meint es, ich zweifle am Wort Gottes? Aber das ist dann ja auch Glaube, Zweifel heißt ja dann auch, wenn ich nicht recht weiß, was Gott von mir will. Oder ob es Gott gut meint mit meinem Leben, weil ich irgendwas erlebt habe, was mein Leben aus der Bahn wirft. Dann zweifle ich dran, ist Gott gut? Hat er wirklich einen guten Plan? Ist Gott wirklich allmächtig? Zweifel ist so viel. Zweifel ist vielleicht auch dann, wenn wir sagen, also ich kann irgendwie Gott nicht mehr so richtig vertrauen. Ich würde sagen, Zweifel ist auch ein Stück weit, wenn man weiß, okay, das ist das, was Gott von mir möchte und ich habe nicht den Mut, diesen Schritt zu gehen, das zu tun. Weil ich daran zweifle, ob Gott es wirklich gut rausführen kann. Also was ist Zweifel? Und diese ganzen Fragen haben mich auch beschäftigt und ich habe immer mehr so den Eindruck bekommen und bin mir fast irgendwann verloren vorgekommen, weil ich dachte, Zweifel ist wie so ein Riesenmeer, so ganz vieles Unterschiedliches. Und ja, was mache ich jetzt in diesem Meer bei diesem Thema Zweifel? Und ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Bild, wenn du jemand bist, der eher so mit Zweifeln zu tun hat, welcher Art auch immer im Blick auf den Glauben, dann kennst du das wahrscheinlich. Glaubenszweifel können manchmal ganz schön schwierig sein. Glaubenszweifel, die lassen einem sich manchmal verloren fühlen. Ganz alleine. Sie können einen runterziehen, Glaubenszweifel. Zweifel können einem den Halt rauben, wo man sich dran festhalten kann oder überhaupt einen Halt im Leben. Und die Frage, finde ich, ist ja in diesem Zusammenhang dann, wie finden wir denn in diesem Meer von Zweifeln einen Weg zu überleben? Weil klar, so im Meer, wenn wir uns das mal vorstellen, wenn wir so baden sind, im Urlaub, im Meer, da gibt es so kleine Wellen. Zweifel können manchmal so kleine Wellen sein, so kleine Zweifel, die meinen Alltag ein bisschen beeinflussen. Dann gibt es größere Wellen, die mich schon durcheinander bringen und entmutigen. Und es kann auch Wellen geben, die so groß sind, dass sie einen fast runterziehen. Zweifel so riesig, dass sie einen das Fundament des Lebens erschüttern. Und dann ist tatsächlich die Gefahr da, dass ein Glaube auch verloren geht, dass ein Glaube aufhört, dass ein Glaube kaputt geht vielleicht, wenn wir es so sagen wollen. Also Zweifel ist nicht einfach nur, naja, so ist schon auch eine Gefahr. Ich habe das selber mal erlebt, als ich so 13, 14 war, 15 vielleicht, habe ich Jungscha gemacht und dann kam der, mit dem ich Jungscha gemacht habe, mein Cousin, 2, 3 Jahre älter als ich, und der war so mein Vorbild im Glauben und er kam eines Tages zu unserer dann letzten Besprechung und sagte, weißt du was, ich höre auf mit der Jungscha, ich glaube das Ganze nicht mehr irgendwie. Dass Gott Gebet erhört, ist doch bloß Einbildung. Und das, was in der Bibel steht, oh, komm, zähl mir nicht irgendwelche Märchen und so. Und der hat also da richtig Glaubenszweifel bekommen und soweit ich sehe, ist auch heute Glaube bei ihm kein Thema mehr. Und ich habe damals gemerkt, das war so eine Riesenwelle, wo ich dann, als er weggegangen ist, gemerkt habe, boah, ich glaube, ich habe dann auch an allem gezweifelt. Es war richtig Gefahr für mich. Also das gibt's. Und vielleicht kennst du das auch. Zweifel sind so unterschiedlich, aber die Frage ist, wie kriege ich einen Halt in diesem Meer? Wo habe ich was, wo ich mich dran festhalten kann? Und das will ich heute, das wollen wir heute miteinander tun, nämlich mal 5 so Treibhölzer entdeckt, wo wir uns dran festhalten können, wenn Zweifel in unserem Leben sind, Glaubenszweifel. Vielleicht brauchst du es gerade, dich dran festzuhalten, weil gerade Zweifel da sind. Vielleicht ist aber gerade es bei dir gar kein Thema, dann schadet es nichts, sich trotzdem zu merken. Also einmal, genau, so Treibholz, sich dran zu hängen. Und Das erste, Treibholz, da passt sehr gut diese Jahreslosung, der Bibelvers, aus dem eben die Jahreslosung ist. Da heißt es in Markus 9, Jesus aber sprach zu ihm, was du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich möchte mal so sagen, Glaube und Zweifel, ja, die gehören doch zusammen auch. Ich habe bisher oft meistens diese Frage, diese Antwort Jesus so verstanden, dass Jesus diesen Mann eine Schelte, also sagt, warum glaubst du mir denn nicht? Du kannst mir doch vertrauen. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es für diesen Mann ein Vorwurf war, sondern für die Jünger vielleicht. Die waren schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Die wussten, Jesus kann alles. Und jetzt kam dieser Vater, der mit seinem Kind kam, das von Kind auf krank war, einen Dämon hatte und die Jünger konnten ihn nicht austreiben. Der kam und der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war sogar gut hier letzten Endes von diesem Vater, der bisher nur vom Hörensagen von diesen Wundern von Jesus gehört hatte, dass der sagt, ich glaube dir von dem, was ich so gehört habe, aber ich habe immer noch so meine Zweifel. Sprich, ich habe es noch nicht erlebt. Und deine Jünger haben mich jetzt enttäuscht. Der Vater, der sollte, der wollte auch nicht, musste hier auch nicht blind vertrauen. Das wäre ja blindes Vertrauen, wenn er sagt, ja, ich glaube dir und im Hinterkopf vielleicht anders gedacht hätte. Nee, der Glaube, diese Erfahrung mit Jesus musste zu seinem eigenen Glauben werden, zu seiner eigenen Erfahrung. Es sollte nicht nur Nachgeplapper sein, ich glaube dir, du kannst das so, sondern das war gut und richtig, hier zu hinterfragen. Nicht blind einfach alles hinzunehmen, was ihm andere erzählt haben über Jesus. Und das will Gott ja gar nicht. Gott will ja gar nicht, dass wir blind ihm vertrauen. Dass wir sagen, ja, ich verstehe zwar nichts von dem, was Gott macht, aber ich mache es einfach, ich glaube einfach. Ich glaube, wir dürfen, bin überzeugt davon, wir dürfen Gott auch hinterfragen. Wir dürfen Gott auch, und das sind dann ja ein Stück weit Zweifel, auch hinterfragen, um dann mit Gott ins Gespräch zu gehen und zu erleben, dass Gott uns überzeugt. Überzeugt mit dem, dass er in unser Leben hineinwirkt. Und dieser Vater, der dürfte zweifeln. Glaube und Zweifel gehören gewisserweise zusammen. Auch für viele von uns, glaube ich, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, gab es mal so eine Phase im Leben, so im Teenie-Alter in der Regel, wo man so ein bisschen anfängt zu zweifeln an dem, was die Eltern einem erzählt haben, dann in gewisser Weise vielleicht auch an Gott. Und auch da ist es wichtig und richtig zu sagen, ja, das muss der eigene Glaube werden. Ein Kinderglaube, den man nur von den Eltern übernimmt, der hält nicht und der trägt nicht durch das ganze Leben durch. Weil da kommen Erfahrungen, da kommen Situationen, da muss man selbst erlebt haben. Also auch da, es ist gut, manches zu hinterfragen, manches zu zweifeln. Und es macht Gott nichts aus, wenn wir zweifeln. Und auch als Erwachsene, die glauben, gehören Zweifel und Hinterfragen manchmal dazu, weil Glaube was Dynamisches ist, Glaube sich entwickelt. Weil unser Vertrauen wachsen soll. Und das Vertrauen wächst auch nur da, wo ich auch mal Schritte gehe, ohne Sicherheit zu haben, dass jetzt alles gut geht. Deshalb, manchmal ist es vielleicht so, man sagt, ach, ich habe Zweifel, es darf eigentlich gar nicht sein. Du musst dich wegen deinen Zweifeln nicht schämen. Zweifel an sich sind keine Sünde. Aber wenn was daraus kommt, was dann folgt daraus, das könnte vielleicht schon zur Sünde werden, aber Zweifel an sich sind keine Sünde, sondern wir dürfen damit zu Jesus gehen. Und es gibt eine interessante, bemerkenswerte Untersuchung, die man in Deutschland mal gemacht hat. Tobias Feix, ein Theologe mit 2 anderen, die haben eine Untersuchung gemacht und dann ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum ich nicht mehr glauben kann«. Die haben also Leute, die in der Gemeinde dabei waren, die sagen, ich habe geglaubt, haben die interviewt und gefragt, warum glaubst du nicht mehr? Und in einem Interview, das ich gelesen habe, heißt es unter anderem, antworten diese Autoren, andere spürten, wie Versuche, das Thema Zweifel anzuschneiden, einfach abgeblockt wurden. Sie trafen auf völliges Unverständnis für ihre Fragen. Und dann sagen die Verfasser weiter, ich erinnere mich an Sätze wie, du musst einfach mehr beten, dann wird das schon gehen. Also auf da, dass jemand gesagt hat, ich zweifle. Dass jemand gesagt, du musst halt mehr beten, dann geht es schon. Oder stell dich in die Anbetung. Wenn du vor dem Thron Gottes bist, dann verfliegen alle deine Zweifel. Und weiter heißt dann, die hatten dann so den Eindruck, in meiner Gemeinde bin ich mit meinen Zweifeln nicht aufgehoben. Da darf ich mit meinen Zweifeln nicht ankommen. Und dann heißt, sagen die Autoren, das wird selten so offen gesagt, meistens sind es ungeschriebene Gesetze. Es gab niemanden in der Studie, der sagte, in meiner Gemeinde sind Zweifel nicht erlaubt. Aber viele hatten das Gefühl, wenn ich jetzt sage, was ich wirklich glaube, dann bin ich hier raus. Das macht ihnen natürlich zu schaffen. Ausgerechnet da, wo meine geistliche Heimat ist, da konnten sie das nicht aussprechen oder ansprechen. Ich finde es erschreckend, aber auch gut nachvollziehbar. Und das zeigt auch, dass was gefährlich ist, Zweifel wird dann gefährlich, wenn ich mit ihm alleine bleibe. Wenn ich ihn nicht ansprechen darf, wenn ich nicht drüber reden kann. Zweifel, die nicht bearbeitet sind, in denen man nicht durchgetragen wird von anderen. Zweifel, in denen man alleine ist. Die haben sehr wohl dieses Potenzial, einen Glauben zu zerstören. Und das darf ja eigentlich nicht passieren. Von daher, hoffentlich haben wir das in unseren Hauskreisen, haben wir das in unseren Gesprächen, dass man auch mal offen über seine Zweifel reden kann, sagen kann, ich kann das alles irgendwie nicht mehr glauben oder was diese Themen sind. Eben, Glaube und Zweifel gehören dann doch auch irgendwie zusammen. Wichtig, sich das bewusst zu machen, sich nicht zu schämen oder zu denken, oh, bin ich schlecht und falsch und so. Das wäre das Schlimmste. Glaube und Zweifel gehören zusammen. Zweites Stück Holz. 1. Petrus 1, Vers 7, der Vers, da schreibt der Petrus, wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen. Ich habe es so formuliert, Zweifel vertiefen den Glauben oder genauer vielleicht Zweifel überwunden vertiefen den Glauben. Ja, es gibt das, Zweifel, es gibt die Schwierigkeiten, von denen hier die Rede ist. Und dann ist die Frage, bleibe ich dabei stehen oder bleibe ich da stehen oder bin ich bereit oder will ich diese Zweifel auch überwinden? Traue ich mich trotzdem zu vertrauen, dass Gott trotzdem, auch wenn ich nicht alles verstehe, einen guten Weg hat? Mutig sein, trotz offener Fragen oder ohne letzte Sicherheit mit Jesus unterwegs sein, etwas wagen, das ist was Glauben stärkt. Zweifel nicht siegen zu lassen. Denn eine spannende Frage, oder eigentlich die Antwort ist wahrscheinlich klar, in Matthäus 14 wird uns von der Sturmstillung erzählt. Das ist die Sturmstillung, wo Petrus übers Wasser geht. Wessen Glaube ist bei dieser Sturmstillung wohl mehr gewachsen? Die von den Jüngern, die noch im Boot saßen und dachten, spinnt er? Oder der von Petrus, der gesagt hat, der hat wahrscheinlich nicht viel gedacht in dem Moment, das war Petrus, ne, aber trotzdem diesen Schritt gewagt hat aufs Wasser, wo jedem von uns Zweifel kommen und sagen, wie kann der nur, auf dem Wasser kann man nicht gehen. Aber er, weil Jesus gesagt hat, komm, geh diesen Schritt, er überwindet in gewisser Weise seine Zweifel und dieses, wo er sagt, ich habe hier keine Sicherheit mehr, er überwindet es und lässt sich drauf ein. Ich bin überzeugt, der Petrus, dessen Glaube ist dadurch mehr gestärkt worden durch diese Erfahrung, weil er diesen Schritt gemacht hat. Wer trotz seinen Zweifeln vertraut, wächst in eine intensivere Gottesbeziehung hinein wie der immer erst Schritte geht, wenn es keine Zweifel, keine Fragen, keine Unsicherheit mehr gibt. Und das ja, sind wir wahrscheinlich alle immer wieder mal oder mal mehr, mal weniger. Und dann ist es ja genau genommen aber auch kein Glauben mehr. Wenn ich weiß, das, was ich jetzt mache, diesen Schritt, den ich jetzt gehe, der funktioniert auf jeden Fall. Wenn ich nur diese Schritte gehe, die funktionieren, die ich schon erlebt habe, dann brauche ich keinen Glauben, da ist das Wissen. Aber dann erfahre ich auch Gott nicht so intensiv. Zweifel vertiefen oder Zweifel überwinden, vertiefen den Glauben. Und ich habe ein interessantes, finde ich, netten Vergleich gefunden dazu oder gelesen. Zweifel angegangen und überwunden lässt Glauben wachsen, so wie das Immunsystem im Idealfall nach einer Krankheit gestärkt ist. Also Fieber haben ist nichts Schönes. Aber es ist allemal besser, wie, dass der Körper nichts gegen die Erreger und gegen die Krankheit tut. Oder Krankheitserregern eben schutzlos ausgeliefert zu sein. Und manchmal ist es ja so, dass man bei manchen Krankheiten, wenn man die mal hatte und der Körper sie besiegt hat, dann ist man immun dagegen. Also fand ich ein gutes Bild, zu sagen, ja, manche Zweifel, sie überwunden, ist was, was den Glauben vertieft. Was den Glauben auch in Bewegung hält. Ich habe mal diesen Satz gelesen von jemandem, der sagte, Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten uns sie halten ihn wach und in Bewegung. Also Ameisen sind die Zweifel sind wie Ameisen in der Hose des Glaubens, sie halten ihn wach und in Bewegung. Fand ich interessant. Also Glaube Zweifel überwunden vertieft den Glauben. Glaubst du, was, wo man sich dran festhalten kann? Im Zweifel mal festhalten kann, sagen, ja, ich zweifle jetzt und es gibt mir ganz schwierig, aber ich will trotzdem dranbleiben, um dann zu wissen und zu erleben, dass Glaube sich vertieft. Ein drittes Holzstück, Matthäus 28, 17 bis 20, kennen wir viele wahrscheinlich, der Missionsbefehl, so genannt. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und dann gibt Jesus ihnen diesen Auftrag, die Welt zu erreichen mit dem Evangelium. Gott gebraucht auch Zweifler. Da heißt es doch tatsächlich, da sind diese 11, sind es noch, diese Jünger mit Jesus, und da haben 3 Jahre mit Jesus gelebt, haben Jesus erlebt, 40 Tage lang, nachdem er auferstanden ist. Und das heißt hier immer noch, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Die haben immer noch gezweifelt, wie das auch ausgesehen hat. Aber ich finde es spannend, dass Jesus hier nicht sagt, okay, ich muss scheinbar die Himmelfahrt nochmal verschieben, weil jetzt müssen wir zuerst noch über eure Zweifel reden. Also mit Zweifel, da kann ich jetzt wenig mit euch anfangen. Also wenn ihr nicht einen festen Glauben habt, ohne Zweifel geht vorerst nichts. Und da müssen wir nochmal drüber reden. Nein, Jesus kennt diese Zweifel und geht trotzdem und gibt ihnen trotzdem diesen Auftrag. Er stellt sie mit ihren Zweifeln in diese Aufgabe hinein. Und das finde ich wegweisend und sehr, sehr beruhigend und sehr schön zu wissen, dass man auch als Verantwortungsträger, als jemand, auch als Prediger, das kennen darf, dass man Zweifel kennt und Gott einen trotzdem gebraucht. Und dazu hat Hans-Peter Reuer, manche sagt der Name was, ein Theologe, der vor ein paar Jahren leider verunglückt ist in den Bergen, in Aidlingen beim Pfingstjugendtreffen, auch selbst mal über dieses Thema gepredigt, Zweifel, und hat dann ganz offen so erzählt, dort, dass er manchmal sogar beim Predigen Zweifel hat. Und dann oft dann runtergegangen ist von der Kanzel, nachdem die Predigt zu Ende war, und gedacht, du bist so ein Heuchler. Redest hier von Glaube und so und zweifelst selber. Es ging wohl manchmal so, dass er kurz davor war zu sagen, ich kann nicht mehr predigen. Und es wäre schade gewesen, die Predigten von ihm gehört haben oder Bücher gelesen haben, es wäre schade gewesen. Aber einmal, dann erzählt er so mal wieder, als das so die Situation war, kam er in sein Büro und da hat er eigentlich für sich schon beschlossen, ich höre jetzt auf, es geht so nimmer. Und dann liest er einen Spruch von Spurgeon, auch einem Theologen, der schon lange tot ist, der aber dann Folgendes gesagt hat, wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Also wenn du nicht mehr dran glauben kannst, geh auf die Straße und predige es. Und in dem Moment ist Hans-Peter Reuer klar geworden, auch wenn ich als Prediger nicht immer fühlbar an das glaube, was ich sage, weil, warum auch immer, es trotzdem darum geht, das Wort Gottes weiter zu sagen, und zwar aus dem Grund, weil die Wahrheit uns frei macht, weil es Wort Gottes ist. Ich fand es sehr beruhigend. Und Fazit von Hans-Peter Reuer war dann, so predige ich fröhlich im Zweifel und im Glauben. Also Gott gebraucht auch Zweifel. Ja, Gott kann dich auch gebrauchen, wenn du Zweifel hast. Und das Schwierige, Schlimme wäre wahrscheinlich sogar, dann zu sagen, wenn ich zweifle, dann mache ich es nicht mehr. Sondern das kann dir durchhelfen, durch die Zeit des Zweifels. Und manchmal ist es so, im Handeln, im Wege gehen mit Gott, verfliegen Zweifel auch, wie sie gekommen sind. Wie eine Seifenblase, die zerplatzt und dann sind sie weg. Also Gott gebraucht auch Zweifler. Und für das noch, zunächst aber eine Frage. Was ist denn für euch das Gegenteil von Zweifel eigentlich? Was ist das Gegenteil von Zweifel? Okay, Glaubensgewissheit. Mhm. Vertrauen. Interessante Antwort. Ja. Sind die Wahrheit wissen vielleicht Gegenteil von Zweifel? Es ist interessant, sich das mal bewusst zu machen. Zweifel können nicht auf der Ebene behandelt werden, auf der sie entstehen. Was meine ich damit? Zweifel sind ja meistens etwas, was mit unserem Denken zu tun hat. Dass wir Dinge anzweifeln von unserem Denken her. Und dann hilft es aber oft wenig, wenn jemand kommt und sagt, du doch, das ist aber so, du glaubst doch. Du, das, ich, und dann von eigenen Erfahrungen vielleicht noch erzählt und so. Das kann manchmal helfen vielleicht, aber letzten Endes, Zweifel lassen sich nicht auf der gleichen, in der Regel nicht auf der gleichen Ebene behandeln, angegangen werden, wie auf der sie entstanden sind, sondern da braucht es dann keine Argumente, sondern da braucht es eine andere Ebene. Und deshalb, ein Vers, was nun, wenn einige untreu wurden, hebt denn ihre Untreue die Treue Gottes auf. Römer 3, Vers 3. Gott ist treu. Das Gegenteil in der Bibel von Zweifel ist unter anderem auch Treue. Die Treue Gottes, nicht unsere Treue. Die Treue Gottes uns gegenüber. Das steht nämlich da an erster Stelle. Und mal ganz ehrlich, wer hat mehr Grund zu zweifeln an dem Gegenüber? Gott an uns oder wir an Gott? Erwischt. Genau. Letzten Endes hätte doch Gott viel mehr Grund, an uns zu zweifeln. Und Gott sagt trotzdem hier, ich bin treu. Da geht es ums Volk Israel. Das ist gewaltig, sich das zu überlegen, nochmal bewusst zu machen, wie treu Gott dem Volk Israel gegenüber war. Und wie mies die sich verhalten haben. Wie oft die gezweifelt haben. Gesagt haben, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, das mit Gott hier ist ja blöd und in der Wüste, bah. Und dem gibt es nichts Gescheites zu essen und irgendwann dann immer bloß Manna. Und ob Gott überhaupt uns ans Ziel bringt. Und dann stehen sie vorm verheißenen Land und die sagen, nee, wir können da nie rein. Gott hat gesagt, doch, ihr könnt, nee. Wie hat das Volk Gott behandelt? Und Gott ist treu geblieben. Selbst als Gott sie dann hat wegführen lassen, sie gewisserweise bestraft hat, ist Gott trotzdem treu geblieben, hat sie zurückgeholt. Und als die 70 nach Christus endgültig aus ihrem Land vertrieben wurden, war Gott treu und hat sie 1949 wieder ins Land gebracht. Sie haben ihren eigenen Staat. Gott ist doch treu. Das ist doch was, wo wir uns dran festhalten können in Zweifeln. Gott ist treu. Und ja, manchmal ist sogar so, dass Gott uns festhält, wenn wir uns nicht mehr halten können, weil Gott treu ist. Und das war das, was ich letzten Endes auch erlebt habe bei diesem, was ich am Anfang erzählt habe mit meinem Cousin. Ich bin dann damals, als ich da so gemerkt habe, das wirft meinen Glauben, zerstört meinen Glauben, wenn ich nicht aufpasse, bin ich in mein Zimmer gegangen und habe zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich das damals so gemacht, habe die Bibel an irgendeiner Stelle einfach aufgeschlagen und habe vorher gebeten und gesagt, Gott, ich brauche was, was mir zeigt, dass du wahr bist, dass du real bist. Habe dann aufgeschlagen, hat jetzt nicht funktioniert, aber habe es nachher auch nie wieder gemacht, aber damals kam Apostelgeschichte 12. In Apostelgeschichte 12 steht diese Geschichte, wo Petrus im Gefängnis ist und dann nachts ein Engel kommt und ihn befreit. Wer die Geschichte jetzt nicht kennt, mal nachlesen, spannend. Der Engel befreit ihn und Petrus steht dann in der Stadt und sagt sich, ich gehe dorthin, wo die Christen sind, ich gehe zur Gemeinde. Und dann wird dort erzählt, die Christen haben sich bei jemandem im Haus getroffen, haben gebetet. Die haben sicherlich auch dafür gebetet, dass Petrus freikommt. Und dann kommt eine Magd an die Rote, an die Tür, fragt, wer hat geklopft, und es sagt, Petrus sagt, ich bin's. Die rennt zurück zu denen und sagt, hey, der Petrus steht vor der Tür. Und die sagen, du spinnst, das ist doch nicht der Petrus, der ist doch im Gefängnis. Einmal, das finde ich das Humorvolle dran, ne? Die beten dafür, dass Petrus freikommt, und dann steht Petrus vor der Tür und die sagen, nee, das kann gar nicht sein. So viel zum Thema, ich glaube, was ich bete. Aber für mich war das damals tatsächlich diese Antwort, wo Gott mir sagt, du zweifelst gerade dran, ob ich Gebete höre. Hier unter diesen 1500, 1800 Seiten kommt diese eine Seite. War für mich damals der Ding zu sagen, Gott ist treu. Deshalb stehe ich heute auch noch hier. Sonst wäre es damals vielleicht wirklich kaputt gegangen, mein Glaube. Gott ist treu. Und noch ein fünftes. Als Jesus gefragt wird von den Pharisäern, was ihm überhaupt einfällt, so hier zu predigen und sich so groß aufzuspielen, sagt Jesus, das ist jetzt die alte Folie. Moment, ganz kurz. Ich lasse mal die Bibelstelle hier lassen wir mal außer Acht, dann nochmal was geändert. Da sagt Jesus, die fragen ihn, wieso predigst du überhaupt? Was fällt dir ein? Und dann sagt Jesus, das, was ich predige, kommt nicht von mir, sondern von meinem Vater, und jeder, der es auch tut, der sich drauf verlässt, der wird erleben, dass es wahr ist. Und deshalb, Gegenteil von Zweifel ist auch Vertrauen. Das Wichtigste im Zweifel ist eben nicht, auf alles eine Antwort zu haben, dass alle Zweifel ausgeräumt sind, sondern trotzdem eben mutig dann Schritte zu gehen, um dann im Gehen zu erleben, dass man sich auf Gott wirklich verlassen kann. Dass man ihm vertraut, dass man diese Wege geht, weil nämlich das Wichtige im Glauben, im Leben mit Gott, auch dann im Zweifel, weniger die alle Antworten sind, sondern zu wissen, wem vertraue ich? Mit wem bin ich denn unterwegs? Und wir wissen, wem wir vertrauen. Wir vertrauen dem lebendigen Gott. Wir haben schon viel Gutes erlebt mit ihm. Ja, und manches verstehen wir nicht. Und manches Mal kommen Zweifel, weil wir offene Fragen haben. Und doch lohnt es sich, dran zu bleiben, ihm zu vertrauen, Wege mit ihm zu gehen, weil wir ihn kennen und weil wir wissen, er ist der, auf den man sich verlassen kann. Und er hat den Überblick. Es gibt eine interessante Geschichte von Wilhelm Busch, der es erzählt. Wilhelm Busch war ein Theologe, der war in Tübingen an der Uni und ist auf dem Heimweg. Seine Mutter hat ihn abgeholt im Zug und sie sitzen sich gegenüber. Und aus Wilhelm Busch bricht es heraus und er sagt seiner Mutter, Mutter, ich zweifle inzwischen so an Gott, an Bibel lesen. Ich will gar nicht mehr in der Bibel lesen und verstehe so vieles nicht und hatte richtig Zweifel. Und dann lacht seine Mutter, lacht ihn aus, ja, und sagt ihm, ja, weil du falsch die Bibel liest, weil du falsch glaubst. Und er dann ein bisschen, ich studiere Theologie, was fällt dann? Dann nimmt sie ihn mit und erzählt ihm eine Geschichte. Wilhelm Busch war wohl 2 Jahre lang mal auf dem Schlachtfeld, ohne nach Hause zu kommen. Und die Mutter hat ihm immer wieder Briefe geschrieben, ganz klar. Und er hat ihm wieder geantwortet. Und dann kam eines Tages mal eine Antwort auf einen Brief, in dem sie berichtet hat, dass es in Deutschland jetzt, dass man in Schlange stehen muss zum Einkaufen, dass es Lebensmittelkarten gibt, dass man Hamsterkäufe macht und so. Und dann schreibt er in dem Brief zurück, wie lange bin ich vor euch weg, dass ich die Briefe aus der Heimat gar nicht mehr verstehen kann. Da hat er gesagt, das kann doch gar nicht sein in Deutschland, dass man da Schlange stehen muss, dass das so schlimm aussieht, ich verstehe das gar nicht. Ich bin schon so lange weg. Und dann sagt sie zu mir, genau, und das ist das, so wie wir Bibel lesen, wie du Bibel lesen sollst. Die Bibel, sagt sie, dann ist auch ein Brief. Sie ist ein Brief des lebendigen Gottes aus der ewigen Heimat an dich geschrieben. Wenn du diesen Brief nicht mehr verstehen kannst, darfst du die Schuld nicht bei dem Brief suchen. Es liegt an dir selbst. Du musst sagen, wie entsetzlich weit bin ich von meinem himmlischen Vater weggekommen, dass ich seinen Brief nicht mehr verstehen kann. Jetzt will ich mich erst recht hinein vertiefen und will ihm um den Heiligen Geist bitten, damit ich den Brief aus der Heimat verstehen lerne. Ja, er hat dann das dann doch geglaubt an das, was seine Eltern geschrieben haben, weil er wusste, auch ich verstehe es zwar nicht, aber ich glaube meinen Eltern. Ich verstehe zwar vieles nicht, aber ich weiß, dass ich Gott vertraue, dass ich mit Gott unterwegs bin. Im Lebensvollzug, im Alltag, kenne ich im Gehorsam, im Wege gehen, vielleicht trotz Zweifel, dass Gottes Wort wahr ist, dass man sich wirklich darauf verlassen kann. Das kann man nicht theoretisch lernen und theoretisch erfahren, nur ganz praktisch. Und deshalb Gegenteil von Zweifel ist eben auch unser Vertrauen zu sagen, und ich gehe trotzdem diesen Schritt. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung aller 5 Holzstücke. Glaube und Zweifel gehören zusammen. Gott gebraucht auch Zweifler. Gott ist treu. Zweifel vertieft den Glauben. Gegenteil von Zweifel ist Vertrauen. Ja, und solange wir hier auf dieser Erde sind, schwimmen wir in gewisser Weise in diesem Meer, wo immer wieder auch Zweifel kommen. Das geht gar nicht, es ist so. Erst in der Ewigkeit, wenn wir dann mal angekommen sind, dann sind wir auf dem Land. Dann gibt es Sicherheit, dann wissen wir, und dann wird Glaube zum Wissen, zum Erleben endgültig. Und so lange haben wir leider mit Zweifeln zu tun. Aber das sind mal 5 so Dinge, 5 so Aussagen, so Überzeugungen, an denen wir uns festhalten können oder die uns festhalten. Abschließend will ich mit dem Gebet von Martin Luther, finde ich, das nochmal gut ausdrückt, wo wir nochmal so das auch mit hineinlegen können, jeder so für sich, die Zweifel vielleicht, die er gerade hat, wo er gerade Dinge nicht versteht, die Gott tut. Ich habe das hier vorne und habe dann auch Karten ausgedruckt, die liegen draußen auf dem Tisch. Also wer dieses Gebet dann auch nochmal mitnehmen möchte, um es sich nochmal durchzulesen, darf gerne so eine Karte mitnehmen. Und jetzt lasst uns miteinander beten. Siehe, Herr, ich bin wie ein leeres Gefäß, fülle es. Ich bin schwach im Glauben, stärke mich. Ich bin kalt in der Liebe, lass mein Herz brennen. Lass meine Liebe herausströmen auf meinen Nächsten. Ich habe keinen festen und starken Glauben, ich zweifle zuweilen und kann dir nicht völlig vertrauen. Ach, Herr, hilf mir, mehre meinen Glauben, lass mich dir vertrauen. Ich bin arm, du bist reich, doch du bist gekommen, dich der Armen zu erbarmen. Ich bin ein Sünder, du bist gerecht, ich leide an der Sünde, in dir ist die Fülle der Gerechtigkeit. Ich bleibe bei dir, denn von dir darf ich nehmen und muss nicht geben. Amen. Wir singen miteinander ein Lied und danach, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, feiern wir noch das Abendmahl miteinander. Genau. Aber zunächst singen wir dieses Lied, das ihr vorbereitet habt.